Herzlich willkommen zum Kassenzone.de Podcast Folge 344. Heute mit Boris Thomas, dem Enkel des Lattenrost-Erfinders und CEO von Lattoflex. Wer also schon immer mal wissen wollte, wie man weltweit schläft und wer den Lattenrost erfunden hat und warum der Lattenrost im Umkreis vom Bremervörde, so sagen wir mal 700 bis 800 Kilometer, eine sehr, sehr hohe Akzeptanz fand, darüber hinaus aber fast gar keine, der wird auf jeden Fall schlauer in diesem Podcast. Ich habe eine ganze Menge gelernt, mir direkt danach einen Lattenrost bestellt. Ich bin gespannt, wie sich da der Schlaf verändert. Und ich glaube, es gibt eine ganze Menge zum Schmunzeln in der Folge mit Boris. Der ist auch erfolgreicher Buchautor. Der ist oft auch auf Keynote-Bühnen zu finden. Ich denke, da ist für jeden was dabei. Und wir lernen auch etwas über den Lattenrosthandel und Bettenfachgeschäfte. Also für jeden, der was mit Handel zu tun hat, ein paar spannende Einsichten in dieser Folge. Für alle, die noch einen Job suchen, schaut unbedingt mal vorbei auf der Spryker Jobpage. Da sind immer noch über 100 offene Stellen und ich kann ja nur entspannt Podcasts aufnehmen, wenn ich ausreichend viele Mitarbeiter bei Spryker habe, die sich ja um die Arbeit kümmern, die da jeden Tag anfällt. Deswegen würde ich mir wünschen, dass wir noch ein paar Bewerbungen bekommen. Insbesondere im Bereich Sales haben wir noch ganz viele offene Stellen, ganz viele BDRs, also die Leute, die an der ersten Stelle sitzen, wenn so ein Lead reinkommt und mal schauen, ob da jemand wirklich Interesse hat an einem Spryker-Projekt. Da haben wir extrem coole Angebote, remote first. Ihr könnt also wohnen und arbeiten, wo ihr wollt, mit unserem neuen Flow-Modell. Schaut da mal rein. Ich verlinke natürlich auch die Jobs in den Shownotes. Vorher hört euch erstmal an, was Boris zu erzählen hat. Boris, herzlich willkommen zum Kassenzone-Podcast. Wir kennen uns schon seit Jahren. Wir haben uns schon in Real Life sind wir uns schon begegnet. Kann man sich in 2021 noch nicht mehr vorstellen, wie das mal war. Und wir reden heute über Lattenroste, mein Lieblingsthema, wenn es um den guten Schlaf geht. Erzähl doch mal so ein bisschen, wer du bist und was du machst. Und dann decken wir mal ein Blatt nach dem nächsten auf. Da gibt es vieles zu ergründen im Leben von Boris Thomas.
Ja, erstmal vielen Dank, dass ich dabei sein darf heute. Wir kennen uns wirklich schon seit vielen, vielen Jahren und wir kennen uns ja auch noch aus der richtigen Welt, da hast du recht. Man kann sich das kaum noch vorstellen. Wir haben uns mal auf Partys getroffen und auf Digital-Events. Ja, mein Name ist Boris Thomas. Wir haben ein altes Familienunternehmen. Mein Großvater hat 1935 die Karl Thomas Möbelwerkstätten in Bremervörde gegründet und bekannter sind wir allerdings nicht wegen meinem Großvater und den Möbelwerkstätten, sondern weil 1957 mein Großvater und mein Vater gemeinsam mit einem Freund aus der Schweiz, Hugo Degen, haben die den ersten Lattenrost der Welt gebaut. Also die Mutter aller Lattenroste kommt aus Bremervörde, 1957 sozusagen das Unikat. Das Ding hieß von Anfang an Lattoflex, also die flexible Latte, da kommt der Name eigentlich her. Und seitdem vertreiben wir eben dieses Kernthema, was uns seit damals umtreibt. Man muss sagen, die Erfindung ist initiiert worden, weil damals eine Kollegin, eine Bekannte von meinem Großvater hatte einen Bandscheibenvorfall und die konnte nachts vor Schmerzen nicht mehr schlafen. Also hat man diesen Lattenrost erfunden, um ihr mit den Rückenschmerzen zu helfen. Und das machen wir bis heute. Wir vertreiben rund um den Globus, China, überall haben wir Lizenzpartner, Betten gegen Rückenschmerzen. Das ist so unser großes Thema.
Okay, kannst du da mal so ein bisschen über Größenordnung erzählen? Also wie viele Mitarbeiter schrauben da Lattenroste bei euch zusammen oder Umsatzzahlen? Also alles, was du verraten darfst.
Das ist ja bei Familienunternehmen immer so eine Sache. Von daher ist der Hinweis schon ganz gut, was man so verraten darf. Also wir sind ein klassisches Familienunternehmen. Wir haben natürlich viele andere Bereiche. Inzwischen haben wir auch einen sehr starken Bereich für, da kommen wir vielleicht später nochmal drauf, auch im Bereich der Digitalisierung für Altenheime, Pflegeheime. Also wir sind sehr stark auf Menschen, die, ich sage jetzt mal, professionell liegen aufgrund ihrer Erkrankungen, Unfälle, was auch immer. Und wenn man das alles zusammennimmt, inklusive eines Maschinenbaus, den wir auch noch haben mit fast 20 Mitarbeitern, sind wir so bei 170, 175 Mitarbeitern. Wir haben ein Tochterunternehmen noch in Seattle mit sechs Mitarbeitern. Ja, und wir haben wir haben Lizenzpartner, vielleicht ist das noch ganz wichtig für die Gesamtgröße. Lattoflex hat in Spanien, Frankreich, Belgien und den Niederlanden Lizenzpartner. Der zweitgrößte Markt ist China. Da haben wir, in China haben wir inzwischen 80, 90 Lattoflex Shops. Das sind eigene Markenshops, Brandshops in China. Da sind wir seit über 20 Jahren aktiv. Die Botschaft ist rund um den Globus immer dasselbe. Wir machen mit unseren Lizenzpartnern, mit Lattoflex, etwa 60, 65 Millionen Euro Umsatz. Wie gesagt, mit den Lizenzpartnern gemeinsam unter der Marke Lattoflex. Wie gesagt, wir haben noch eine starke Linie, die heißt Tevo. Das ist auch ein Tochterunternehmen von uns, die eben diesen Bereich Altenheime, Kliniken, Hospitäler abdeckt, Antidekubitusbetten, sehr viel Professionalisierung in dem Bereich. Und dann haben wir, wie gesagt, noch so 15 Mitarbeiter für den Bereich Maschinenbau. Da haben wir eine sehr, sehr coole Erfindung gemacht im Bereich der Pultrusions- und Fasertechnologie, weil die Mehrheit unserer Systeme basieren auf Glasfasern und Kohlefasern und die produzieren wir selbst und daraus haben sich ein paar Patente entwickelt, die wir im Moment dort vermarkten.
Sehr cool. Also der Erfinder des Lattenrostes, zumindest aus der Familie der Erfinder der Lattenroste, kann man sich gar nicht vorstellen, weil die meisten Hörer hier mit deutschem Hintergrund werden ja mit Lattenrosten aufgewachsen sein. Und dann habe ich dich mal getroffen. Ich glaube, das war mal beim Digital Commerce Day in Hamburg, schon ewig her. Und dann meintest du, nee, das ist gar nicht so ein weltweites Phänomen, sondern es ist eher so, das hat sich dann quasi um Bremer Förderung quasi, da kann man so einen Radius sozusagen ziehen. Und das ist dann, ich glaube, bis nach England ist es gar nicht gekommen, oder? Sozusagen die Schwerpunktmärkte sind irgendwie so Deutschland, Österreich, Schweiz, bisschen Polen und
ja, Niederlande, dann auch Niederlande, Belgien, sein. Belgien ja. Sehr stark. Also Belgien ja. Sind wir mit Lattoflex sicherlich eine der stärksten Marken oder die stärkste Marke. Da ist sogar das so ein bisschen wie bei uns Tempo kann man vergleichen für Taschentücher. Ja. So ein Synonym, so eine generische Marke ist Lattoflex dort für den Lattenrost. So, aber du hast recht, es ist Zentraleuropa so im Groben. Je weiter man sich aus Zentraleuropa entfernt, findet man halt andere Systeme, andere Dinge, auf denen Menschen schlafen.
Okay, diese anderen Systeme, wir reden gleich nochmal ein bisschen über den Weltmarkt, Betten und Matratzen. Wir hatten ja mit Dennis hier von Emma auch schon einen ganz bekannten Matratzengründer im Podcast. Die anderen Systeme sind sowas an Boxspringbetten, das glaube ich in den USA ganz populär. Hatten wir auch mal in einem Podcast hier aus Holland, da gab es einen Boxspringbettenverleiher, der war da ganz, ganz groß drin, ganz anderer Aufbau. Nochmal, dann gibt es wahrscheinlich auch viele Märkte weltweit, wo man vielleicht in Japan ist, glaube ich, dieses Futon-Thema, wo man irgendwie so eine Rollmatratze auf dem Boden liegt. Das ist, glaube ich, gar nicht so gesund. Zumindest sieht das nicht so gesund aus für mich.
Es ist sehr hart. Man muss sich dran gewöhnen, es ist ja. Für unsere europäischen Verhältnisse ist das schon sehr knusprig. Also das ist schon sehr.
Dann gibt es natürlich noch so harte Unterlagen, wo dann einfach eine dicke Matratze draufkommt. Aber das fand ich sozusagen, diese Erkenntnis war für mich so, stimmt, ja, das ist ja Wahnsinn. So um Bremer Förde dann mal so einen 500-Kilometer-Kreis gezogen und so weit ist der Lattenrost gewandert. Gibt es denn irgendein medizinisches Gutachten oder irgendeine Theorie, die sagt, eigentlich ist das alles viel besser mit dem Lattenrost und anstatt irgendwie mit dem Boxspringbett kommt man mit dem Lattenrost viel weiter? Entweder effizienter, günstiger, gesünder, I don't know. Gibt es da irgendeinen USP, den ihr nutzen könnt?
Wir haben über Jahrzehnte hier aufgebaut, eines wahrscheinlich der größten Archive wir haben das mal genannt Schlafphysiologie, also versucht haben wissenschaftlich seit den 60er Jahren alles zu sammeln, was weltweit an Studien da ist. Und da muss man sagen, die Studienlage ist erschreckend gering. Das gilt aber für die gesamte Schlafforschung, muss man sagen. Also es ist ein sehr schwierig zu erforschendes Thema, also weil ja noch nicht mal klar ist, was ist eigentlich guter Schlaf. Also deswegen haben wir uns irgendwann mal fokussiert nur noch auf den Bereich Schmerzen, also so Seitenlage, Schulterschmerzen, Nackenschmerzen, Rückenschmerzen, alles was mit Schmerzen oder eben die Kubitus durch Blutung zu tun hat, das kannst du wenigstens messen. Das Problem der Schlafforschung ist wirklich, es ist ein sehr schwieriges Thema, da wirklich, wirklich Aussagen herauszuziehen, die du dann auch wirklich umsetzen kannst. Also, was wir festgestellt haben ist, und das ist vielleicht eher so die Antwort auf deine Frage, das, was wir betreiben, ist ein Höchstmaß an Individualisierung. Also, wir versuchen Menschen, die irgendein Problem haben, Bandscheibenvorfall, verspannten Hals-Nackenbereich bis hin zu Unfällen, Skoliosen, also verbogene Wirbelsäulen, versuchen wir in irgendeiner Weise so zu lagern, dass sie morgens schmerzfrei aufstehen können. So, das gelingt dir eben nicht. Und jetzt sind wir beim Thema Boxspring. Da ist es zum Beispiel so, du kaufst eine Federkernmatratze so, wie du sie kaufst. Also du hast dann jetzt keine Chance zu sagen, ah, in dem Bereich machen wir mal ein bisschen mehr Entlastung und da machen wir es ein bisschen doller und da machen wir ein bisschen weniger. Du kaufst sie so, wie sie ist. Und das kann sicherlich für die Mehrheit der Menschen auch irgendwie ganz glücklich machend sein, speziell wenn man jünger ist. Unsere Zielgruppe, und das ist auch noch ein Teil der Antwort auf deine Frage, unsere Zielgruppe beginnt so bei Mitte 50. Also Kernzielgruppe Lattoflex ist immer 53 Jahre, seit Jahrzehnten. Dann ist so die Phase da, wo Leute sagen, so jetzt bin ich mit dem Ikea-Bett oder was auch immer ich vorher hatte, bin ich durch. Jetzt brauche ich mal was Richtiges. So, und wir verkaufen halt mehr motorische Funktionen als wahrscheinlich irgendjemand sonst, weil unsere Kunden das einfach wollen. Also wir haben Kundenklientel, die ist, das ist schon eher, ich sag mal so, Richtung Rentenalter und darüber hinaus inzwischen. Wir haben ein Spezialsystem für Leute über 65, läuft sehr, sehr erfolgreich. Und da hast du eben eher einen Kunden, der dann auch mal sagt, pass mal auf, also ich habe jetzt hier Schwitzprobleme, ich habe Frieren in der Nacht, ich habe dies und ich habe jenes. Könnt ihr das lösen? So, und dann sind wir eher so die Manufaktur. Wir haben also 12.000 Varianten in der Standardpreisliste. Immer mit der Idee, das Bett zu adaptieren an den Menschen und an den Körper und nicht umgekehrt.
Aber verkauft ihr dann auch die Matratze mit? Also macht ihr dann mehr als einen Lattenrost?
Wir verkaufen also ziemlich 1:1, ein bisschen mehr Matratzen. Also in, vielleicht für dich so als Idee vom Gesamtmarkt Deutschland oder auch das gilt für fast ganz Europa, verkaufen wir 3 bis 4 Mal mehr Matratzen im Markt insgesamt als die Unterfederung, also den Lattenrost oder was auch immer. Das liegt aber daran, dass Menschen das auch aus hygienischen Gründen eher wechseln. Wir verkaufen bei Lattoflex sehr, ich sage mal immer so, systemtreu, um es mal so zu nennen. Das heißt, der Lattoflex-Kunde hätte es gerne aus einer Hand. Der sagt, Mensch, wenn ich jetzt hier schon so eine hochflexible Federung habe, dann hätte ich gern darüber auch etwas, was das möglichst optimal an den Körper überträgt. So, deswegen sind unsere Kunden da sehr treu und sagen, wenn ich jetzt schon Lattoflex nehme, dann hätte ich es gern komplett. So, ne, als Idee.
Also auch inklusive Bettrahmen dann, der kommt auch von
euch. Ja, wir haben also, ich sag mal so, es gibt so einen alten Spruch bei uns, der heißt Lattoflex ist Gast in fremden Betten, weil wir zu über 95%, sage ich jetzt mal so, sind wir der klassische Zweitausstatter. Also die Mehrheit unserer Kunden haben Schlafzimmer. Ich sag mal, die haben sich mal irgendwann von Interlübke was richtig Teures gekauft, alles Ton in Ton, schön irgendwie, keine Ahnung, Kirschholz oder so. Und sagen jetzt, Mensch, da kann ich aber nicht mehr so richtig drauf schlafen. Könnt ihr da Lattoflex reinmachen? So. Und wir sind deswegen, das war früher auch immer so ein Running Gag, so zum Beispiel mit der Schöner Wohnen hatten wir das immer. Die wollten immer so schöne Fotos von uns haben und wir sind immer sehr technisch. Also wir sind eher die Techniker, die Ingenieure, die dafür sorgen, dass wir eigentlich, und das ist manchmal sehr schade, wir verschwinden in den Betten der Kunden. Und wir haben über 95% der Leute haben ein Bett und sagen, Mensch, aber ich hätte jetzt gern Lattoflex da rein mit mehr Komfort, weniger Schmerzen, was auch immer. Könnt ihr das lösen? Das heißt, wir bauen eigentlich Innenleben, die so gebaut sein müssen, dass sie in möglichst alle Betten adaptierbar sind.
Okay, das verstehe ich. Und sozusagen der Durchschnittskunde dann ab 53, wenn er dann zu euch kommt und sich da so ein Komplettbett konfigurieren lässt, wenn es jetzt nicht unbedingt in den alten Interlübke-Rahmen rein sozusagen reingequetscht werden muss, der neue Motorlattenrost, wo liegt man dann preislich, damit man sich da eine Vorstellung machen kann?
Also unsere Durchschnittspreislagen, ich sage jetzt mal so für das System, also Matratze, Unterfederung starten wir so, ich sag mal so als Kombipack bei 1.400, 1.500 Euro VK und das Ganze geht dann hoch, dass man mal so eine Preisspanne sieht. Also das teuerste bei uns ist ein Rahmen mit 5 Motoren. Kann man auch über eine App steuern, da ist alles Mögliche drin. Das sind also 5 Motoren und die liegen so bei knapp 5.000 Euro und die teuerste Matratze bei knapp 2, das aber dann immer nur für eine Person. Das heißt ein Doppelbett Interlübke, um dein Beispiel zu nehmen, wenn du das Bett schon hast, gibst du dann für das Innenleben knapp 10.000 Euro aus.
Okay, das ist ordentlich. Aber ihr habt jetzt nichts davon. Ich meine, man kann ja auch bei einem Ikea einen normalen Lattenrost kaufen. Und wenn ich mir die Kinderbetten angucke, so klassisches Hochbettsystem, da sind ja auch Lattenroste. Davon habt ihr jetzt aber nichts. Also sozusagen dein Opa hat jetzt quasi die Erfindung jetzt nicht so patentieren lassen, dass sozusagen bei jedem verkauften Lattenrost weltweit Lattoflex auch noch was von hat.
Das wäre heute ja noch schön, aber wie du weißt, Patente laufen nur 17 Jahre. Wir haben ein Patent gehabt. Also bis In die Mitte der 70er Jahre etwa lief das, dann ist das ausgelaufen. Ja. Bis Mitte der 70er Jahre, wer immer einen Lattenrost kaufen wollte, das ist ungelogen, das ist so, musste nach Brümmerförde pilgern und bei uns um ein Vertriebsrecht anklopfen. Erst dann begann ein Riesenboom von, ich sage jetzt mal, Nachahmern oder Leuten, die gesagt haben, wir nutzen das jetzt, diese Idee. Und daraus ist dann der Lattenrostmarkt entstanden. Aber wie gesagt, bis Mitte der 70er Jahre hatten wir einen Patentschutz drauf. So ist es nicht. Aber alle Patente fallen leider mal, muss man sagen. Ich hätte sie ja gerne noch ein bisschen aufrecht gehalten.
So, und du als Profi, jetzt sind wir hier unter uns. Du hast ja gesehen, Dennis war hier von Emma Matratzen schon im Podcast auch sehr erfolgreich. Und angefangen hat das ja alles mit der Bett-1-Matratze. Die ist bei uns auch in ein, zwei Gästebetten hier im Einsatz, also in einem Kinderbett, in einem Gästebett. Wenn du da jetzt auf diese Werbung so schaust und auf diese Testberichte, also Stiftung Warentest Berichte, dieses Siegel ist ja immer ganz weit vorne auch in der Werbung, ja, sozusagen beste getestete Matratze, 199 Euro, sozusagen eine Härtelage für alles. Und du kommst ja jetzt sozusagen, du bist jetzt hier ein Schlafwissenschaftler quasi, der Vollprofi. Wie schaust du da drauf? Was ist deine erste Reaktion? Und vielleicht hast du auch den Podcast mit Dennis gehört, das weiß ich jetzt nicht, aber was ist so dein Feedback als Profi?
Also man muss ja hier wirklich zwei Dinge unterscheiden, also oder drei eigentlich. Das erste ist, was du eben ansprichst, ist Stiftung Warentest. Gott sei Dank hat sich da inzwischen was getan. Für mich als, wir sind ja eher so die Schlaffreaks, sage ich mal ganz deutlich. Und was da natürlich ist, dass das Thema, wie liege ich auf dieser Matratze, wenn du dir anguckst, die Kriterien, die Stiftung Warentest aufstellt, ist das nur ein geringer Anteil. Also da haben teilweise dann so Dinge wie Etiketten an der Matratze fast die gleiche Wertung, wie du drauf liegst. Es wird dort in einem Testumgebung mit einer Handvoll Menschen, mehr sind es nicht, wird eine Abfrage gemacht, wie liegst du drauf, euer ganz okay, und daraus ergibt es ein Ergebnis. Das ist kein Vorwurf, das ist einfach nur, wer sich mit Wissenschaft beschäftigt, weiß, je nachdem, wie du deine Testkriterien machst und was dir wichtig ist, kriegst du auch ein Ergebnis. So, wir sind da ein bisschen anders drauf. Für uns ist das Hauptthema, dass Menschen schmerzfrei schlafen. Das ist unser Versprechen unserer Marke. Und da testen wir einfach anders, sage ich jetzt mal so, intensiver. Wir machen hunderte von Messreihen mit Menschen. Wir analysieren das ganz genau. Das ist dort ein anderer Fokus, muss man ganz klar sehen. Ist auch vielleicht für Stiftung Warentest so gar nicht umsetzbar oder durchführbar. Das ist völlig in Ordnung. Der zweite Punkt ist, man sieht im Moment deutliche Verwerfungen. Ich glaube, ich weiß nicht, ob Kesper auch schon mal bei dir, als sie noch hier waren, im Interview war, in der Kassen...
Nicht im Interview, aber wir haben sie natürlich in verschiedenen Podcasts, haben wir über Kesper gesprochen, aber nie mit Kesper. Kesper war auch, ich bin der Kesper hoch verbunden, sie war auch einer der ersten Podcast-Sponsoren. Ob das jetzt sich so gelohnt hat, Brand Awareness sicherlich, aber man weiß es jetzt nicht. Danach haben sie es nicht mehr im Kassenzone-Podcast gesprochen.
Ich habe ja mit Nils lange auch in seinem Podcast mal drüber gesprochen, über das ganze Thema. Also es gab natürlich eine Menge Verwerfungen hier im Markt. Ich will die jetzt mal unkommentiert so stehen lassen. Es gab Verwerfungen im Discount-Bereich, das ist ja schon der untere Discount-Bereich, mit der Idee, und das ist ja vielleicht, wenn wir auf die Digitalisierung zu sprechen kommen, eines der Hauptherausforderungen im Matratzenbereich, weswegen es auch so schwierig teilweise ist, wie ein Casper zum Beispiel höhere Preislagen durchzusetzen, weil daran sind sie am Ende gescheitert. Das ist natürlich, du musst am Ende Varianten reduzieren, um irgendwie ein Vertriebssystem aufzubauen, und daraus entstand die Idee einer One-Fits-All-Matratze. Also ich habe eine Matratze und die passt irgendwie für alle. Und das ist durchaus gerechtfertigt, so zu denken, weil es gibt natürlich so eine Art Durchschnittsmensch, der keine großen Ansprüche hat, für den das ganz okay ist. Und es hat natürlich aufgrund der Stiftung Warentest und bestimmte andere Dinge, wie gesagt, ich lasse die unkommentiert stehen, weil da ist eine Menge Emotionen dabei, da gibt's auch eine Menge Gerichtsverfahren, die haben sich alle untereinander verklagt. Das ist also wirklich alleine, was Emma und Bett 1 sich da vor Gericht gesehen haben. Da halte ich mich mal raus ein Stück. Aber was ich sagen kann von außen ist, es ist eine komplett andere Philosophie. Also es ist so diese Idee von, ich baue da mal eine, die mache ich möglichst billig, weil es ein Mengenprodukt ist und da gibt's auch kaum Varianten und die kaufe ich mir. So, unser Anspruch ist natürlich, weißt du, du kannst bei uns jedes Zentimetermaß, du kannst bei uns alles mögliche eingestellt. Wir haben 12.000 Varianten im Standardsortiment, die du kombinieren kannst mit allem Möglichen. Und was vielleicht hinzukommt ist, am Ende sind es ja, ich will das jetzt nicht negativ machen, aber es sind halt nur die Matratze. Wir verkaufen ja das Komplettpaket. Also, weil am Ende ist es ja entscheidend, worauf die Matratze liegt. Die Matratze alleine, wenn du die zum Beispiel auf dem alten, durchgelegenen Lattenrost packst, der in der Mitte eine Kuhle hat, dann kannst du die tollste Matratze des Universums draufpacken. Dann kannst du auch eine Lattenflex-Matratze draufpacken. Es wird dir nichts helfen, weil das Ganze ist dann nicht schön in der Lagerung einfach. So, und von daher, ich fand es total aufregend die letzten Jahre. Ich habe auch einen heiden Respekt vor dem, was Emma aufgebaut hat. Bett 1 lasse ich auch mal bewusst unkommentiert, aber es ist halt sehr spannend. Auf der anderen Seite hat es eben zu Verwerfungen im Discount-Bereich geführt. Man sieht es an den Problemen beispielsweise von Concorde. Da ist natürlich der Hauptfokus von der Zielgruppe her in der Überschneidung.
Ja, ich habe das mal vor 3 Jahren getwittert. Ich glaube, vor 3 Jahren wurde Concorde nach China verkauft und ich weiß gar nicht, wie viele aktive Läden es noch gab. Ein paar hundert.
Ja, also die sind schon noch sehr mächtig. Das ist jetzt nicht so, dass die verschwunden sind.
Aber man konnte ganz Concorde für 5 Millionen Euro kaufen. Und dann hatte ich irgendwie getwittert hier für den Preis von sozusagen 1000 Matratzen im Angebot oder 5000 Matratzen im Angebot kann man jetzt Concorde kaufen. Das war schon krass für mich. Also, dass dieser Vertriebsweg wahrscheinlich durch ja die günstig Matratzen, Emma und Kasper ist jetzt ja gar nicht so günstig, aber zumindest Bett 1, hat die ja komplett zerlegt. Hast du denn einen ähnlichen Effekt auch in diesem Flagship-Store-Ansatz, den ihr ja eher betreibt? Jetzt in Asien hast du gesagt, es sind schon 18 Flagship-Stores, wo du sagst, ihr seid eher eine Matratzen-Betten-Schlafmanufaktur. Hat sich das da auch ausgewirkt?
Ja, also ausgewirkt nicht, aber im Positiven. Man muss wirklich sagen, im Moment, und das war ja auch eine Anfangsdiskussion, die wir hier auch intern hatten, wie wirkt sich diese One-Fits-All-Nummer 199 Euro auf den Gesamtmarkt aus? Und da muss man feststellen, ich will jetzt nicht sagen gar nicht, das wäre natürlich jetzt völlig naiv. Natürlich, alle Marktverwerfungen sind irgendwo dabei. Wenn ich aber zum Beispiel nach China gucke, die auch im Gesamtpreisniveau ja nochmal da drunter liegen, im Durchschnitt der gesamten chinesischen Bevölkerung, expandieren wir dort seit Jahren und auch jetzt in den letzten 12 Monaten unglaublich stark. Immer mit dieser Kerngeschichte, wir sind nun mal eben nicht 199 One Fits All. Wir bauen nun mal eben ein Spezialbett gegen Schmerzen in der Nacht. So, das ist so unser Anspruch. Und da kann ich nur sagen, manchmal ist das so, das klingt total verrückt, aber ich glaube, da unten gibt es einfach Schlachten. Und das ist übrigens nicht viel Neues. Also wir haben Ende der 80er Jahre ja diese Discountwelle gehabt mit dänischem Bettenlager, mit Concorde und so weiter. Und eigentlich gibt es jetzt innerhalb dieses Segmentes große Verschiebungen, was im Moment allerdings noch keiner bewiesen hat. Und mir tat es ja fast leid, dass Casper gescheitert ist dann hier in Deutschland, weil es hat bisher keiner geschafft, oberhalb von diesem, ich sag jetzt mal so, Einheitsmatratzen-Ding. Ich brauche mal schnell eine Matratze für ein Gästezimmer oder mir ist es eigentlich egal, ich bin Student oder so. Da oberhalb findet online, digital relativ wenig statt. Also die Marktanteile werden sehr, sehr dünn. Wenn man das Latoflex-Segment betrachtet, wo wir tätig sind, auch vom Preissegment her, nehmen wir mal so eine motorische Verstellung, die werden praktisch nicht online gehandelt. Also da finden kaum Stückzahlen statt, muss man einfach sagen. Das sind Bedarfe, die werden geweckt in einem Beratungsgespräch, in einem Geschäft. Und das ist in China so, und das ist in Frankreich so, und das ist in Belgien so. Also da sind fast alle Läden oder Systeme funktionieren da fast gleich.
Da kommst du ja, hast du schon eine perfekte Überleitung zu den Vertriebskanälen, die Kassenzone natürlich immer besonders interessieren. Die Matratzen sind ja deshalb auch so erfolgreich gewesen, weil sie anders als ein Concorde und das dänische Bettenhaus geschafft haben, online als Vertriebskanal sehr effizient zu nutzen. Kasper hat das in den USA vorgemacht, hat sich dann aber hier mit den Preislagen, die dann Bett 1 vorgegeben hat und später dann Emma und dann gab es ja noch so 2, 3 Bruno.
Ja, gab mehr. Es gab ja so einen Boom. Ja. Das waren plötzlich 20 Neugründungen oder so. Ja.
Auf jeden Fall, damit konnten die nicht mithalten. Das hat dann nicht mehr funktioniert mit den hohen Werbeeinsätzen, die gezahlt haben. In eurem Markt für Lattoflex, welche Rolle spielen dort Online-Vertriebskanäle?
Gar nicht. Also muss man ganz klar sagen, das ist ein Minimum. Also wir vertreiben beispielsweise dieses Bett, was wir haben für den Decubitus-Bereich. Das Tevo-System wird direkt vertrieben übers Internet auch, kann man auch direkt bestellen, weil wir dort eben auch die Heimpflege und ähnliche Leute erreichen müssen. Da wüssten wir nicht, wo sonst ein Vertriebskanal wäre. Die Mehrheit unserer Systeme wird klassisch vertrieben über sehr kleine, familiengeführte Fachgeschäfte. Um es mal ganz deutlich, wir sind nicht bei den Lutzes, wir sind nicht bei wem auch immer da so, ich sag mal hier in Norddeutschland vielleicht Dodenhof oder Kraft oder was auch immer, da sind wir nicht vertreten, wobei Dodenhof jetzt ja zu Lutz gehört, aber so, wir sind eher bei den kleinen, sehr beratungsintensiven Geschäften. Und ich sag ganz ehrlich, wir haben alles versucht. Wir haben in Schweden mal versucht, einen Direktvertrieb aufzubauen für Latoflex, weil wir in Schweden einen neuen Marktstart hatten. Es ist bis heute keinem anderen, das beruhigt mich natürlich ein bisschen, keinem anderen so richtig gelungen, für das, was wir tun, wirklich jetzt online abzubilden. Alleine, ich habe das damals auch zu Nils gesagt, alleine wenn man sich mal anguckt, so der 5-Motorer bei uns, Der wiegt 93 Kilogramm pro Gramm. Den musst du mit einer Spedition verschicken. Und dann ist der ja noch lange nicht im Bett beim Kunden. Also der muss da ja reingebaut werden. Über 95% unserer Kunden wollen, dass das Lattoflex bei ihnen ins Bett eingebaut wird. Da brauchst du irgendwie Service, da brauchst du Leute, die das da hinbringen, die das einbauen. Das ist theoretisch machbar und dann hast du immer noch das praktische Problem. Und daran beißen wir uns beim Online-Vertrieb echt die Zähne aus. Ich glaube, dass wir eine Preislage haben, da will der Kunde irgendwie mindestens subjektiv das Gefühl haben, also für den Preis will ich wenigstens mal draufgelegen haben oder ich will es mal ausprobiert haben. Oder also zumindest sind alle Versuche, in diese Preissegmente hochzugehen, sind bisher gescheitert. Und auch wenn ich mir angucke, selbst die Unterfederung, das sind eigentlich nur Matratzen, die da verkauft werden, die Quote der Unterfederung ist so niedrig. Und ich gebe dir mal eine Zahl, eine konkrete. Wir verkaufen bei Lattoflex fast die Hälfte unserer Lattenroste mit Motoren. Jeder zweite ist ein Motorrahmen. Das verkauft kein Mensch in unserem Markt, verkauft so eine Quote. Durchschnitt im Markt sind 2% aller Lattenroste sind motorisch verstellbar. Aber in unserem Segment sind wir mit fast der Hälfte dabei. Also jede zweite Bestellung eines Kunden ist eine motorische Funktion dabei. Das hat bis heute keiner digital irgendwie hingekriegt. Muss man ganz sagen. Oder du gehst in den Preis nach unten, machst irgend so einen für alle und guckst, dass es irgendwie passt. So, das ist im Moment so eine Zweiteilung. Ich bin ja nur auch, du weißt es, ich bin da auch eher so strategisch unterwegs. Ich versuche immer zu verstehen, was man davon übertragen könnte digital. Ganz ehrlich, bis heute hat keiner da so richtig eine Lösung drauf. Selbst in China nicht. Ich muss ihm deutlich sagen, die haben auch alles versucht über Alibaba und ich weiß nicht was. Am Ende war es dann der Flagship Store, wo die reichen Chinesen reinkamen und gesagt haben, hey, ich will was Ordentliches, sich das angeguckt haben und da bestellt haben.
Nochmal zurück kurz zu der Vertriebskanalfrage. Wollt ihr nicht, dass das bei Lutz und bei Kraft verkauft wird oder möchte Kraft und Lutz das nicht bei sich verkaufen, weil sich das vom Preis oder von der Zielgruppe nicht lohnt?
Sowohl als auch. Also ohne in die Details zu reden, also wir waren zum Beispiel bei Dodenhof lange Jahre drin, Familie Dodenhof, als denen das noch komplett gehörte, ist eine alte, befreundete Familie unserer Familie, weil wir hier das Norddeutsche, mein Großvater hat für Dodenhof schon Fußbänke gebaut, also wir kennen den Laden relativ gut, dann sind die ja von Lutz übernommen worden. Die haben einfach eine andere Ausrichtung. Also man muss ganz klar sagen, denen sind unsere Preislagen zu hoch. Da geht es natürlich darum, möglichst kurzfristig, also schneller abzuschließen das Ganze. Wir waren bei Neubad. Es gibt viele große Häuser drin, wo wir auch sehr, sehr gut und erfolgreich waren. Man muss sehen, die sind natürlich eher auf die Frequenz und versuchen auf große Abschlussquoten möglichst schnell die Sachen umzuwälzen. Da sind wir ein bisschen kompliziert, muss man sagen, für die. Und dann auch noch sehr teuer. Und das muss man dem Kunden erklären. Und also da kommen wir nicht so richtig zusammen mit unseren Philosophien. Und man muss allerdings auch erwähnen, wir haben ein sehr striktes Markenvertriebssystem, was Schulungen bedingt, was bestimmte Anforderungen stellt an die Verkäufer, weil wir nicht jeden mit unserer Marke handeln lassen. Da gibt es eine Vertriebsbindung seit 1983, und das finden die dann immer so ein bisschen sperrig und dann kommen wir nie so richtig zusammen. Also das ist immer so ein bisschen, ich sag mal, von beiden Seiten suboptimal, um es mal vornehm auszudrücken.
Ja. Aber okay, verstehe ich. Aber jetzt gehen wir mal zu dem klassischen, sozusagen ignoranten Online-Kunden. Ich nehme jetzt mal mich als Beispiel. Ich wüsste gar nicht, wo hier in meiner Nähe ein Bettenfachgeschäft ist. Ich würde gar nicht auf die Idee kommen. Ich kenne jetzt dich jetzt persönlich, ja. Du hast mir jetzt auch Geschmack auf mehr gemacht, vielleicht müsste ich meine Lattenroste auch mal auswechseln. Kann ich das mit meinen bestehenden Matratzen erstmal behalten? Das sind jetzt nicht ganz normale
Wenn du eine motorische Funktion haben willst, sollten die Matratzen zumindest in der Lage sein, dass sie irgendwie knickfähig sind, weil du musst ja irgendwie diese Flexibilität dann haben. Daran scheitert es dann ganz oft, gerade Federkern. Kernmatratzen sind sehr schwierig, weil die kriegst du halt motorisch.
Motorisch brauche ich noch nicht, aber vielleicht einfach mal bessere Lattenrost. Da müssen wir nochmal.
Geduldig, ne? Früher oder später kriegen wir dann jeden.
Okay, fair enough. Aber komm zurück zu meinem Problem. Also ich wüsste gar nicht, dass ich nach einem Bettenfachgeschäft suchen müsste. Ich hätte diese Kompetenz jetzt tatsächlich beim nächsten Möbelhaus vermutet. Von hier ist das jetzt ich glaube, in der Eckernförde fahre, da gibt es einen Matratzenkomfort und ein dänisches Bettenlager. Hier im Ort gibt es Brooks, das ist ein sehr hochwertiger Möbellader, aber ich kann mir nicht vorstellen, dass die hochwertige Betten verkaufen. Die machen eher so Gartenmöbel. Und Richtung Kiel, boah, da kenne ich auch nur ein Bettenlager, da gibt es bestimmt auch ein Bettenfachgeschäft, aber ich wüsste es gar nicht. Ich würde ja einfach online suchen. Wenn ich online suche nach Lattenrosten, dann finde ich natürlich auch Hersteller, die sich dem Direktvertrieb verschrieben haben. Oder wahrscheinlich komme ich auf Domains wie, keine Ahnung, ich suche einfach mal hier live hier im Podcast, ich suche mal nach Lattenrost, was wird dann oben kommen?
Boah, ich denke mal so, alle üblichen Verdächtigen, die genug Geld haben, um Google AdWords zu befeuern in irgendeiner
also,
Weise.
Also, Anzeigen.
Das Keyword ist sehr, sehr teuer. Also Lattenrost und Matratze sind die teuersten Keywords.
Schlafwelt.de, Otto.de, ja.
Lidl. Schlafwelt ist ein Kunde von uns. Da muss ich immer sagen, das ist immer ein Kunde von uns.
Dänisches Bettenlager, Home24, Matratzen. Also, ich weiß gar nicht, wie ich jetzt, ohne dich zu kennen, wie ich dich finden würde. Und ich würde sagen, ich habe ja schon einen Premium-Anspruch. Ich bin jetzt quasi in der Dritteinrichtung. Ja, Ikea ist jetzt durch. So, und jetzt müssen die Sachen jetzt auch mal gekauft werden für die nächsten 20 Jahre. Würde ich sagen, dann so ein Lattenrost amortisiert sich ja jede Nacht. Da kann man auch mal 3 Euro mehr für ausgeben. Aber ich wüsste gar nicht, wie ich dich finde. Was machst du denn nun?
Pass auf, das ist auch echt ein Problem. Das will ich auch nicht schönreden. Das ist echt ein Thema, muss man sagen. Auch in der Wahrnehmung, ganz klar. Das ist sicherlich eine der größten Herausforderungen, die wir aber nicht nur in der Bettenbranche, sondern ich sag mal so generell, du hast ja auch immer das Thema des Einzelhandels, der Innenstädte, der Sichtbarkeit dessen, was dort passiert. Das ist sicherlich ein großes Problem, weil wir eben sehr, sehr, ich sag mal, sehr kleine Einheiten haben. Das sind Familienunternehmen, wo vielleicht 2, 3 Angestellte sind, wo Teilzeitkräfte sind. So, das sind hochgradig engagierte, unglaublich leidenschaftliche Schlaffreaks. Und ich gebe dir komplett recht, in der Wahrnehmung fallen die hinten runter. Gott sei Dank, wenn ich mir unsere Umsatzzahlen der letzten Jahre angucke, wie gesagt, gibt es genug Menschen, die dann doch nochmal den Weg finden und wissen, wo sie hinwollen. Man muss allerdings auch sagen, weißt du, nur mal so eine Zahl, also knapp 74% unserer Kunden haben beim Kauf ein Problem. So, 74% der Lattoflex-Kunden haben beim Kauf, die kaufen nicht freiwillig. Ich sag's jetzt mal ganz deutlich. Die werden gezwungen, da habe ich gesagt, verdammte Hacke, jetzt reicht's. Ich habe jetzt hier mehrere Jahre Schulterprobleme, ich habe dies und jenes, ich habe einen Bandscheibenvorfall. Es reicht jetzt, ich will jetzt was Vernünftiges. So, und dann, Gott sei Dank, landen die irgendwann mal auf unserer Seite, dann landen die irgendwo bei einer Händlersuche, finden den nächstgelegenen Lattoflex-Händler. Wir haben also in Deutschland, Schweiz, Österreich 650 Händler. Ja, wir haben keine Flächendeckung. Es wird immer noch Regionen geben, gerade wenn ich an den deutschen Osten denke oder so. Da sind wir sehr, sehr unterrepräsentiert, weil da einfach der Fachhandel nicht so stark ist. Wir haben ländliche Regionen. Das ist eben, da muss man mal eben auch 30, 40 Kilometer fahren. Ich weiß aber auch von unseren Händlern, die haben teilweise riesen Lieferradien, 100, 150 Kilometer, weil eben der Kunde ist ein Problemkunde. Das ist eben der sagt, nee, ich will das jetzt lösen. 74% aller Leute haben beim Kaufakt ein Problem. So, und das ist der treibende Faktor. Und ich gebe dir völlig recht, jemand, der einfach sagt, ah Mensch, Paul, ich brauche eine Matratze, ich google mal eben.
Ich möchte Widerspruch anlegen an dieser Stelle. So, für mich gibt's ja nichts Schlimmeres, als in den Laden zu fahren. Ja, mich ins Auto zu setzen, zu irgendeinem Laden zu fahren, zurück gibt's da einen Parkplatz, vielleicht jetzt gibt's noch dieses Hygienekonzept, dann muss ich noch einen Termin machen, ja, dann, das ist so, ja, das ist so, jetzt angenommen, ich finde euch, ja, jetzt Lattoflex und vielleicht gibt's irgendwie, keine Ahnung, Testbericht oder Forum, wo ihr sagt, so Lattoflex ist sozusagen die beste. Dann komme ich jetzt auf eure Webseite, dann sehe ich jetzt hier 200er, 300er, 900er System, ja, ich weiß jetzt gar nicht, was der Unterschied ist, aber angenommen, ich will jetzt das 300er System, ich will jetzt einfach so 2x1 Meter Lattenrost kaufen. Und ich will einfach nur diesen Lattenrost, ich will nur irgendwo hinfahren müssen dafür, ohne dich jetzt zu kennen, kann ich das?
Den unsere Händler anrufen, die liefern auch direkt raus. Die Frage, die aber stellen werden, ist natürlich sofort Maße, wo soll das rein, passt das da rein? Also du wirst ein paar Fragen beantworten müssen. Das hast du aber bei jedem Lattenrost. Deswegen ist das Lattenrostgeschäft auch immer schwieriger als das Matratzengeschäft, weil du ja immer gucken musst, wo muss das rein? Also du musst irgendwie rein. Und das ist so ein bisschen wie ein Einbau von einer Küche. Du kannst dir eine Standardküche kaufen in der Hoffnung, dass die irgendwie in deine Ecke passt. Das Problem ist, sobald du irgendwie eine Ecke hast und sagst, aber hier hätte ich jetzt gerne schön eine Küchenzeile rein, dann wird irgendeiner mit dem Zollstock kommen müssen. Und das ist hier nicht ganz anders. Auch ein Standard-Lattenrost, ja, du kannst dann irgendwie hoffen, dass irgendwie 1x2 Meter ist so ein Standardmaß in Deutschland, macht 60% aller Maße aus, dass das da irgendwie reinpasst. Also ich will jetzt nicht über motorische Funktionen anfangen, aber schon allein ein Standard-flacher Rahmen kann ein Abenteuer werden, wenn du irgendwie, ich sag mal, ein italienisches Designbett hast, was du mal irgendwo erstanden hast vor Jahren. kann ein Problem sein, da.
Nee, ich hab eins vom dänischen Bettenhaus.
Ach, hey, dann passt das. Dann passt
ja, das ist.
Gut, ich meine, die meisten haben irgendwie Seitenauflagen, da kriegst du das schon rein, aber man muss ein bisschen gucken. Es ist nicht so, es ist nicht zu 100% problemlos. Das ist richtig.
Aber du sagst für jemanden, der jetzt schon seit 10 Jahren auf so einem Standard dänischen Bettenhaus oder IKEA Lattenrost liegt, ist quasi der Schlafgenussgewinn, wenn er in so ein System upgradet wie eures. Und es gibt ja schon auch andere tolle Lattenrosthersteller weiter. Aber da, das ist schon ein signifikanter Unterschied, der genauso groß sein könnte wie das Upgrade zur nächsten Matratze.
Ja, also sonst wären wir nicht so lange am Markt. Also wenn wir am Ende, wenn jeder sagt, oh Mensch, wie vorher oder so. Wie gesagt, nochmal, wir haben den Kunden, der ein Problem hat, und wir messen uns daran, dieses Problem zu lösen. Und wir machen alle 3 Jahre jetzt, machen wir immer so Riesenschlafstudien. Ja. Da haben wir jetzt beispielsweise bei der letzten knapp 200 Testschläfer eben vorher, nachher mit Fragebogen und Notar und wissenschaftlich begleitet und haben gesagt, okay, sind eure Probleme gelöst? Und was wir im Moment feststellen ist, dass, das können wir auch in der Werbung so behaupten, weil wir es eben immer wieder neu messen, das haben wir jetzt 3-mal hintereinander durchgeführt mit fast denselben Ergebnissen. 93,8% aller Menschen nach 4 Wochen auf Lattoflex im Vergleich zu ihrem bisherigen System haben ihre Probleme gelöst mit weniger oder keinen Rückenschmerzen. So, und 93,8%, das ist nicht 100%, das wird wahrscheinlich nie jemand erreichen, aber wir sind da relativ nah dran. Auch, man muss sagen, auch aus dem Grund, und das wissen wir eben auch aus den Erfahrungen der letzten Jahre oder Jahrzehnte, wenn ein Kunde damit nicht klarkommt und sagt, na, das ist mir immer noch ein bisschen zu hart oder zu weich oder in der Lordose habe ich ein Problem oder in der Schulter, dann habe ich bei Lattoflex mindestens eine Chance. Ich kann immer noch was verändern. Also ich habe nicht das komplette System, wo ich sage, alles Mist, ich schicke zurück, weil wir müssen ja auch über eins reden. In dem ganzen Bereich One Fits All hast du exorbitant hohe Rückgabequoten, die alle verschweigen. Keiner redet offen drüber, aber die sind zweistellig. Machen wir uns nichts vor. Die zweistellig haben die mindestens an Rücktransport. Da haben wir eine Chance, also wir haben im Moment eine Rückgabe, wir geben auch eine Garantie für diese 4 Wochen, die Tiefschlafgarantie, wenn du nicht mit klarkommst, nehmen wir es zurück. Und wir haben da im Moment eine Rückgabequote von 1000 Systemen, nehmen wir 2 zurück. Das ist im Moment unsere Quote. Das liegt aber daran, dass wir einen unzufriedenen Kunden in einen zufriedenen wandeln können, weil wir dann, wenn jemand kommt, der sich damit auskennt, auch sagen kann, pass auf, wir machen das hier nochmal ein bisschen härter und hier machen wir es ein bisschen leichter und da justieren wir nach. So, und wenn du das alles zusammennimmst, haben wir eine sehr große Chance, und das ist ja unser Anspruch, dein Problem zu lösen. So, wenn einer sagt, weißt du, ich habe kein Problem, ich schlafe in der Hängematte, super, sage ich, komm, kauf dir eine Matratze, mach, was du willst, alles gut. Und da gibt's ja genug Menschen von, wo es so ist. Und das ist total in Ordnung. Wir haben wirklich Leute, die sagen, pass mal auf, ich habe hier ein Problem, könnt ihr mir helfen? Mich nervt es jetzt so sehr, das beeinträchtigt meine Lebensqualität so sehr, ich will es gelöst haben. Und das ist unser Anspruch.
Okay, dann eine letzte Frage zum Vertriebsweg, dass das Produkt profitabel ist für euch als Hersteller, das ist mir schon klar. 2 Fragen noch. Einmal dieser Vertriebskanal Bettenfachgeschäft. Wie hat der sich in den letzten 10 Jahren entwickelt? Also das ist ja auch was, das muss ja nicht in der Haupteinkaufsstraße sein, das sind ja wahrscheinlich irgendwelche Industrielagen, gehe ich mal von aus. Wie sieht das für euch aus? Also könnt ihr da noch eine deutlich höhere Durchdringung erreichen, insbesondere in Ländern, die den Vorteil des Lattenrostes noch nicht erkannt haben? Und das zweite ist natürlich die Loyalitätsfrage. Jemand, der dort einmal gekauft hat, fängt der dann quasi an, für seine ganze Familie, fürs Gästezimmer, fürs Zweithaus in dem Alter an der Ostsee, kauft dann auch nochmal nach. Genau. Und dann haben wir noch ein paar andere Themen, die wir besprechen müssen, aber erstmal das.
Dazu ganz kurz. Ja, wir haben eine relativ gute Durchdringung. Ist ja mal, ich würde mal schätzen, im Fachgeschäftsbereich gibt es vielleicht 2.500 Fachgeschäfte, wenn wir Innendekorateure und so ein paar Handwerker noch dazu nehmen. Wir sind mit 660 dabei. Das ist auch sehr stabil über die letzten 20, 30 Jahre. Also es schwankt immer mal ein bisschen, da gibt man einen auf. Es hat nicht ein flächendeckendes Sterben des Fachhandels gegeben. Also es haben ja viele Leute, auch vor 10 Jahren gab es BBE-Zahlen, Mensch, der Fachhandel, 20% gehen raus. Was sicherlich ein Problem ist, sind so Nachfolgeprobleme, die wir im Moment feststellen. Es gibt sehr viele Gründungen aus den 50er, 60er Jahren, wo die sagen, Mensch, also ich will jetzt das Geschäft aufgeben, die Kinder wollen nicht, weil die irgendwo in der Industrie einen guten Job haben. Das ist sicherlich ein Thema. Insgesamt muss man aber sagen, wir sind sehr stabil. Wir haben, wie gesagt, auch teilweise sehr viel, gerade in Süddeutschland so, das ist der sogenannte Südbund, das sind so Handwerker, Innendekorateure, die sehr, sehr stabile Familienbusinesses sind, sag ich mal so, und die machen einen guten Job. Und von daher sind wir da eigentlich relativ gut aufgestellt, sage ich jetzt mal so. Und wir haben eine sehr, sehr, das ist vielleicht deine zweite Frage hier noch, die Bindung ist an die Marke Lattoflex extrem hoch. Wir haben eine extrem hohe Wiederkaufrate. Und wir wissen eben aus den, zum Beispiel jetzt, wir haben auch während der Corona-Zeit immer tolle Aufträge gekriegt, weil Leute gesagt haben, okay, jetzt ist die Zeit, mein Ferienhaus mal mit neuen Betten auszustatten. Ich habe Lattoflex zu Hause, ich kaufe es mir auch für mein Ferienhaus. Oder wir haben beispielsweise mal viele Jahre lang Lattoflex in den Actros-LKW für LKW-Fahrer geliefert, gibt es heute noch als Option. Oder für den Caravan-Bereich, wo Leute sagen, ey, ich schlafe so geil auf Lattoflex in meinem Caravan, das hätte ich jetzt gern zu Hause und kaufen das dann für zu Hause. Also das ist schon ein Effekt, den wir sehen können, absolut.
Okay, also und es funktioniert, der Betten, euer Markt hat jetzt noch kein fundamentales Problem, wie jetzt die Mode-Fachgeschäfte, würde ich mal sagen, die haben, glaube ich, ein deutlich größeres Problem, aber perspektivisch klingt es schon so durch, dass man A, in neue Märkte ja eher mit Direktvertriebsmodellen starten muss und natürlich irgendwann hast du ja dieses strukturelle Nachfolgeproblem schon, siehst ja schon in eurer Gewinn- und Verlustrechnung, dann müsste man ja schon starten. Also würden euch jetzt wie anderen Herstellern die Bettenfachgeschäfte aufs Dach steigen, wenn ihr jetzt versucht, den Lattoflex Serie 200 online direkt zu verkaufen, weil wenn ich da auf eure Website gehe, mir konfiguriere, habe ich immer parallel gemacht, dann werde ich ja zum Fachhandel geschickt. Wenn ihr jetzt selber verkaufen wird, sagt dann der Fachhandel, ist nicht?
Nö, also das auf keinen Fall. Ist ja mal so, wir haben eine Vertriebsbindung, an die halten wir uns auch. Also wer die Vertriebsbindung erfüllt, sage ich jetzt mal so, da gibt es bestimmte Bedingungen, die erfüllt werden müssen, das ist auch kartellrechtlich so abgesegnet, der darf Lattoflex verkaufen. Wir waren ja auch, wie gesagt, bei den Großen, bei den Möblern und so, da habe ich auch keine Berührungsängste irgendeiner Art. Wir haben jetzt parallel ein Agentursystem aufgebaut, in dem es möglich ist, spezielle Produktlinien auch online zu vertreiben. Das bauen wir im Moment gerade so ein bisschen aus. Also aber wir machen das immer so, dass wir das sehr, sehr solide aufbauen. Also ich habe da keine Lust auf Harakiri-Aktionen, weil ich eben auch weiß, die Marke Lattoflex gilt es zu schützen und zu bewahren. Also ich bin ja der Verteidiger von Lattoflex und nicht von Vertriebssystemen, muss man ganz klar sagen. Aber wie gesagt, unser Anspruch ist da immer, mit sehr langfristigen Partnern sehr lange zusammenzuarbeiten, wobei ich die nicht so definieren würde und sagen würde, auf Quadratmeterzahl, wenn die irgendwie zu groß oder zu klein oder hier oder da. Wie gesagt, du hast eben auch zum Beispiel jemanden genannt, den du da gegoogelt hattest, das ist ein Partner von uns, der sehr stark im Internethandel ist, auch mit Lattoflex. Und das ist ja auch kartellrechtlich so vorgegeben. Also das ist ja nichts, was ich als Hersteller beeinflussen darf, um es mal ganz deutlich zu sagen. Ist ja die Geburtsgeschichte auch von Bett 1. Die sind ja entstanden dadurch, dass Hersteller in unserer Branche versucht haben, ein Vertikalkartell, sage ich jetzt mal so als Vorwurf, haben sie auch Strafe für gezahlt, aufzubauen, indem sie Vertriebskanäle geblockt haben. Das darf ich gar nicht. Ich darf weder Preislagen vorschreiben noch andere Dinge. Das ist so, wie es ist. Ich bin da eher daran interessiert, dass ich natürlich Partner finde. Und da muss ich ganz klar sagen, worauf ich keine Lust zu habe, sind irgendwelche Garagenleute, die sagen, ey, gib mir mal 10 Lattoflex-Matratzen, die verticke ich hier mal auf eBay oder so. Das bringt meiner Marke nichts, das bringt auch den Kunden nichts, das macht mir auch keinen Spaß. Also ganz ehrlich, das ist...
Okay, gut, das Business verstehe ich. Wir müssen gleich nochmal darüber reden, sozusagen, wie ich hier sozusagen in meiner Umgebung an einen guten Fachhändler komme. Du hast ja nicht nur Lattoflex in den letzten Jahren gemacht, du hast auch ein Buch geschrieben, habe ich gesehen. Das heißt, fang nie an aufzuhören. Und da habe ich dich bei verschiedenen Fernsehsendungen, glaube ich, sogar gesehen. Kannst du da auch mal ein bisschen was teilen, wie das dazu gekommen ist, wie das vielleicht auch Lattoflex hilft, mehr Bekanntheit zu erlangen? Und jetzt zurückblicken, ich glaube, das hast du 2018, 19 geschrieben, genau. Was du jetzt als erfolgreicher Autor, wie schaust du denn auf die letzten 2 Jahre zurück?
Also das Buch ist wirklich toll gelaufen. Das war eigentlich, ist es dadurch gekommen, ich halte relativ viel Vorträge. Also du hast ja auch gesagt, du hast mich mal irgendwo auf einem Vortrag gesehen. Auch ich bin auch bei einer Speaker-Agentur unter Vertrag und so. Und dadurch kam es mal irgendwann vor ein paar Jahren, dass ich Kontakt hatte mit dem Campus Verlag, was ja so einer der größten deutschen Wirtschaftsverlage ist. Und ich sage, Mensch, eure Story mit Lattoflex, so wie ihr durch die ganze Zeit gegangen seid, die ganzen Verwerfungen als Familienunternehmen, das ist so mega spannend. Herr Thomas, hätten Sie nicht Lust, ein Buch drüber zu schreiben? Und darüber habe ich ein Buch geschrieben, fang nie an aufzuhören. Ist übrigens gerade das zweite. Es gibt also im September, kann ich schon mal hier als Vorankündigung, man weiß noch keiner, im September gibt es im Campus mein zweites Buch, Teile die Wolken und finde den Weg, heißt das Ding. Und bei Fang an, nie aufzuhören, habe ich einfach versucht, meine Erfahrungen aus diesen ganzen auch Verwerfungen, die wir hier gerade diskutiert haben, die auch unser Team immer wieder neu gefordert haben, in ein Buch zu bringen und zu sagen, wie gehe ich als Unternehmer in einem Familienunternehmen eigentlich mit Krisen um. Da sind Interviews drin mit vielen spannenden Leuten, sage ich mal so. Ein Sven Jansky als Zukunftsforscher kennst du vielleicht oder ein paar andere Leute. So, da habe ich versucht, das zu bündeln. Und deine zweite Frage war ja, was hat das mit Latoflex zu tun? Naja, es ist ein Latoflex-Buch. Es ist entstanden aus meinem Unternehmertum bei Latoflex, aus dem, was wir so machen. Es ist ein Interview mit meinem Vater drin über die Gründung von Latoflex und seine Perspektive als Unternehmer, weil am Anfang war Latoflex sehr unerfolgreich. Also wir haben fast 10 Jahre lang das Ding nicht richtig zum Laufen gebracht, bis es dann anfing in den 70er Jahren. So, das ist da alles in dem Buch drin. Und mir hat das einfach eine Riesenfreude gemacht und es ist Gott sei Dank auch echt toll gelaufen im Campus Verlag, muss man sagen. Schönes, erfolgreiches Buch. Deswegen haben sie jetzt gesagt, komm, wir machen ein zweites Buch und das erscheint im September. Habe ich das Manuskript vorletzte Woche abgegeben, war so mein Corona-Projekt, mein Lockdown-Projekt, war das Buch zu schreiben.
Und du konntest quasi jedem erfolgreichen Manufakturchef auch empfehlen, so ein Buch zu schreiben? Also hat das zu mehr, führt es denn dazu, dass jetzt die Fachhändler melden und sagen, ach, dann lass doch mal die Bestellung für Latoflex nochmal aufstocken oder kann man das nicht so direkt
suchen? Naja, ich glaube, die Quote wird man sehr schlecht als KPI oder wie auch immer mal definieren können. Wäre aber sicherlich ganz spannend. Nee, aber ich glaube, vielleicht mal so zum Thema von Latoflex. Mir hat mal so ein ganz alter Verkaufsmensch bei Latoflex vor vielen Jahrzehnten gesagt, weißt du, Boris, Latoflex ist kein Produkt, das ist eine Weltanschauung. Wir haben eine extrem hohe Kundenbindung. Ich habe in China einen Verkaufsleiter, der hat sich Latoflex-Logo auf dem Arm tätowiert. Das mache ich in meinen Vorträgen, zeige ich das mal ganz gerne, weil das sehr viel charakterisiert. So, wir haben Fans, wir haben Leute, die uns irgendwie ganz toll finden. Und wenn ich jetzt auch noch ein Buch schreibe oder mal einen Vortrag irgendwo halte, ich bin jetzt am Samstag beispielsweise beim Alexander Christiani wieder auf seinem Unternehmer-3-Tages-Seminar, halte ich einen Vortrag, dann natürlich digital, weil im Moment natürlich in Präsenz noch nicht möglich. Das ist einfach etwas, was diese Marke ausmacht, dass Menschen da sind, dass eine Familie da ist, dass es eine Langfristigkeit gibt. Und wie gesagt, wir haben weltweit eher Fans als Kunden. Also wie gesagt, wenn jemand sich in China schon anfängt, von einem norddeutschen Unternehmen aus Brümmerförde die Marke auf den Arm zu tätowieren und sein Bein sogar, der seine Wade ist inzwischen auch mit Latoflex tätowiert, dann ist das eine Geschichte. Weißt du, das drückt eine ganze Menge aus. Und so ein Buch, sage ich jetzt mal so, ja, ich würde schon sagen, ich glaube einfach, dass eine starke Marke, das ist so wie bei Apple und Steve Jobs, braucht auch immer irgendwo jemanden im Hintergrund, wo man sagen kann, das ist der Unternehmer, der für diese Marke steht. Und ich glaube, darum geht's eigentlich. Das geht gar nicht ums Buchschreiben, aber so um diese Sichtbarkeit, um zu zeigen, wofür man steht. Wir machen jetzt diesen Podcast hier, weißt du so, ich bin derjenige, der dann da vorne steht und sagt, hör auf, das ist Latoflex und das ist nicht Latoflex und dafür stehen wir und dafür stehen wir nicht und so. Und das macht eine Menge von dieser Kraft dieser Marke aus, ne? Weil es eben nicht irgendwie eine Vertriebsmarke ist, die sich jemand ausdenkt, um auf Amazon irgendwas zu verticken.
Also wir verlinken das Buch nochmal in den Shownotes. Fang nie an aufzuhören, das Mindset für Manager und Macher. Dann aber nochmal kurz zurück, zu den letzten Minuten nochmal auf das Latoflex-Thema. So, wenn ich mir jetzt vorstelle, es gibt irgendwo ein Startup, was sich überlegt, wie greifen wir diesen Lattenrostmarkt an? Dann werden die ja sich überlegen, ach, Produkte verkaufen, das ist ja total 1990. Wir machen jetzt SaaS, Schlaf as a Service. Ja, ich verkaufe quasi Schlafvorgänge, ja, und bekomme da quasi eine Subscription für und ich muss jetzt nicht mehr den Motorrahmen für 2.000 Euro einmalig kaufen, sondern ich zahle halt, I don't know, 50 Euro im Monat, ja, inklusive Matratze, meinetwegen sozusagen ein 10-Jahres-Vertrag und du kannst auch dann deine Matratze wechseln, den Lattenrost wechseln. Schlaf ist es Service, ja, so würde man das ja auch designen, so ein Modell und dann hat man deutlich höhere Bewertungen. Wenn ich jetzt so in die Innovationsabteilung bei Latoflex schauen würde und die sitzt ja zum größten Teil wahrscheinlich hier im Podcast vor mir. Wie geht's denn dann in so eine Richtung? Weil Subscription ist ja, wäre ja eigentlich schon eine Lösung.
Also ganz ehrlich, wir haben, was meinst du, wie viele Brainstormings, Meetings wir über solche Drachenmodelle, wie man sie mal nennt, wie würden wir eigentlich ein Unternehmen gründen, was uns Marktanteile wegnimmt? Wie würde das aussehen? Und das ist nicht ganz trivial. Und es hätte ja wahrscheinlich sonst schon jemand gegeben. Und jetzt mal zu deinen Abo-Modellen. Auch diese Modelle haben wir immer wieder gefahren. Finanzierungsmodelle, Abo-Modelle, alles Mögliche. Sowas wie, du kaufst gesunden Schlaf und kriegst dann alle, so wie so ein Handyvertrag, weißt du, kriegst alle 6 Jahre ein neues Bett oder irgend sowas. Die sind alle gnadenlos gescheitert, weil am Ende der Kunde sagt, ey, kaufe ich, reicht mir gut und dann nerv mich nicht damit. Also dafür ist das Thema vielleicht auch nicht präsent genug. Also es ist nicht ganz trivial. Wir haben da ganz lange drüber nachgedacht, weil wir haben auch immer diesen Konflikt zwischen, je teurer du wirst, desto mehr Varianten wirst du haben, weil du mehr Problemkunden hast. Wenn du mehr Varianten hast, kriegst du wieder das Problem mit der Logistik, des Handling. Also Das ist nicht ganz trivial. Ich habe da wirklich, ganz ehrlich, ich habe auch über die letzten Jahre im Speziellen, wo ja nun dieses Thema One Fits All, Bett 1 und so weiter hochkam, mir das immer wieder angeguckt und gesagt, wie müsste man ein Startup aufbauen? Und bis heute kann ich nur sagen, haben alle Leute Geld verloren in dem Bereich, weil noch keiner ist, was nicht bedeutet, dass es das nicht gibt. Also ganz ehrlich, ich stehe hier nicht und sage, dass es unmöglich ist. Aber es ist nicht eine ganz triviale Sache. Wenn es so wäre, wären die Zahlen anders und Leute hätten es schon lange angegangen, weil der Markt ist spannend an sich, so muss man sagen. Auch wenn er natürlich insgesamt limitiert ist, der wächst auch nicht. Das Gesamtvolumen an Matratzen ist jetzt sehr konstant. Also weil die, man muss sagen, selbst Bett 1 hat es ja nicht geschafft, die Wiederkaufraten in irgendeiner Weise nennenswert zu senken in Deutschland. Wir sind immer noch bei 10 bis 12 Jahren eine neue Matratze. Wenn mir das nicht gelingt, das runterzuschaufeln, bleibt das Ding relativ konstant, so von der Anzahl der Menschen her. Das ist ja so wie so ein Grundbedürfnis. Ja. Also von daher, ich sag dir ganz ehrlich, ich kann dir keine richtig kluge Antwort darauf geben. Ich hätte gerne manchmal eine, sage ich auch. Und wir haben uns wirklich nächtelang, tagelang hier eingeschlossen und gesagt, ich habe mein Team auch immer gequält. Ich habe gesagt, Leute, sagt mir, wie müsste ein Startup aussehen? Dann gründe ich das sofort, dass uns richtig wehtut. So. Und dann wird das aber im Detail, also von außen, was ich eher glaube, vielleicht nochmal so einen Punkt dazu. Wir haben ja ein Digitalisierungsprojekt gestartet und haben uns überlegt, was kann man an der Matratze digitalisieren? So jetzt mal rein von der Digitalisierung, ja nicht vom Vertriebskanal. Und wir haben eine Messmatte oder eine Messmimik entwickelt, speziell für den Bereich der Altersheime und der Heimpflege. Also wenn Leute zu Hause gepflegt werden, kannst du jetzt über ein Handy nachgucken, was auf unserem Bett, ob die Person drauf liegt, ob sie runtergefallen ist, ob sie sich genug bewegt hat. Und du kannst einkaufen gehen und kannst ohne Sorge für Mama und Papa, kannst du einkaufen gehen und weißt immer, da ist alles in Ordnung zu Hause, weil das ist ein Riesenthema. Da hast du einen richtig schönen Hebel, weißt du, da kannst du jetzt eine App machen, da kannst du Sachen dran koppeln, da kannst du Sachen machen. Da sehe ich Abo-Modelle sehr, sehr stark, weil da hast du das Thema der Pflege, die sehr massiv wachsen wird in den nächsten Jahren. Das ist ein Riesenmarktsegment, da hast du einen konkreten Nutzen. Da sind Leute bereit zu sagen, okay, das kaufe ich mir jetzt, diese Messmimik von euch, weil damit habe ich eine Chance. Das heißt also Tevo Smart One heißt das System. Und da kann ich dann über eine App permanent kontrollieren, wie geht's Oma, wie geht's Opa, was läuft damit und so weiter. Das geht super. Für den Vertriebskanal bedeutet das jedoch nach wie vor, habe ich keine korrekte Lösung, muss ich dir ganz ehrlich sagen. Das ist so.
Okay, dann vielleicht nochmal Abschlussfrage. Rest von 2021 sieht ja so aus, als würden dann die Läden doch wieder regelmäßiger aufhaben und man kann dann ohne Hygienekonzept vielleicht mal in den Laden gehen. Sozusagen, was steht an bei euch? Was sind die großen Sachen, worauf du schon nach vorne schaust? Ist es jetzt endlich die Reise nach China, die Messe, die jetzt doch stattfinden kann?
Also auf alle Fälle, die Chinesen, das nur ganz vorweg, sind ja sehr eigen da. Ich glaube, die haben auch ein anderes Krisenbewusstsein. Also die haben mich schon im Frühjahr immer eingeladen zu allen möglichen Messen. Ich soll da einen Vortrag halten auf Händlerkongressen. Ich habe gesagt, Leute, wir haben Corona, ich komme da gar nicht hin ohne Quarantäne. Ach ja, habt ihr ja noch, dann komm einfach, wenn es vorbei ist. Also die sind da sehr, sehr entspannt. Ja, wir haben natürlich jetzt wirklich ein paar blutige Monate hinter uns. Das war nicht witzig. Wir liegen jetzt so bei 90-95% vom Vorjahr, was natürlich immer noch sensationell ist. Bei den geschlossenen Geschäften, auch jetzt mit der Testpflicht, das ist noch nicht so richtig. Aber es wird natürlich jetzt besser. Unser großes Thema ist im Moment, also wir haben natürlich sehr viel Webinare jetzt durchgeführt, auch für Endkunden, die haben super funktioniert, muss man sagen. Das machen wir weiter. Großes Thema bei uns sind motorische Verstellungen, weil das ist ein Riesenthema, das geht seit Jahren ab ohne Ende. Motorische Verstellung ist das große Thema schlechthin. Ich habe eine Einladung in Anfang September zur großen Shanghaier Möbelmesse. Da haben wir einen großen Lattoflex-Stand und einen riesen Händlerkongress in irgendeinem super Schuppen in Shanghai wahrscheinlich wieder. Da muss ich einen Vortrag halten. Ich muss irgendwie im September nach Shanghai, das ist mal sicher. Und ansonsten werden wir haben schöne neue Flyer entwickelt, wir haben eine riesengroße, weil nach wie vor übrigens ganz nebenbei, die wichtigste Kommunikationsform für Latoflex ist nach wie vor der Zeitungsbeileger. Also das ist für unsere Zielgruppe der größte Bringer schlechthin, ist der Zeitungsbeileger. Wir streuen im Jahr 15, 16 Millionen Zeitungsbeileger alleine über ganz Deutschland. Das ist sensationell, die funktionieren. Da haben wir schöne Sachen vorbereitet, auch für die motorische Verstellung. Also im Moment bereiten wir uns auf den großen Boom im Sommer vor. Möge er denn dann kommen, aber wir gucken.
Sehr cool, das war doch mal unterhaltsam. Wir haben eine ganze Länge gelernt über den Matratzenmarkt, über den Lattenrostmarkt insbesondere. Wir müssen uns gleich nochmal über sozusagen meinen Zugang zum Bettenfachhandel unterhalten und jedem sei das Buch empfohlen und auch die Vorträge mit dir. Vielen Dank, Boris.
Ich bedanke mich, war ein tolles Gespräch. Vielen lieben Dank.
Das war's. Der Lattenrost ist bestellt und jetzt wisst ihr, warum in Italien kaum Lattenrostbetten zu finden sind. In der nächsten Folge geht es weiter, muss ich mal gucken. Ah, mit Marc Vielmann, glaube ich zumindest. Da habe ich auf jeden Fall morgen Termin im Kalender stehen. Wenn alles funktioniert mit der Aufnahme, dann könnt ihr vielleicht zum Wochenende euch weiterbilden zum Thema Augenoptik, Handel, online wie offline. Da hatten wir vor kurzem Mirko Kasper von Mr. Spex. Hier vielleicht schaffen wir es auch nochmal, eine Perspektive von Apollo einzuholen. Aber vielleicht zum Wochenende erstmal die Perspektive von Marc Vielmann. In diesem Sinne, viel Spaß, eine schöne Zeit und schlaft gut.